hört man, glaube ich, nicht.
Hört man nicht? Mhm. Da draußen ist ein Lärm.
Ich weiß.
Baustellen, Baustellen, Baustellen. Und das bei Homeoffice-Zeiten. Merci, chérie. Der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien.
Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder.
Mein Vis-à-vis ist Alkis Vlasakakis.
Und das Thema heute: Auf ein Neues.
So ist es.
Mit Vincent.
Mit Vincent? Mhm. Er kommt. Ja, aber der muss ja auch alles neu machen jetzt, ne?
Deswegen auf ein Neues.
Ja, auf ein Neues zum Beispiel.
Wir wissen jetzt, wo es stattfindet.
Rotterdam.
Wir wissen, wann es stattfindet.
Na, nicht genau, aber Frühling 2021. Und da bin ich schon gespannt, ob sie das noch länger offen lassen, weil ich meine, das könnte ich mir vorstellen. Es könnte ja dieses Mal auch gleich in den Juni gehen, keine Ahnung.
Frühling geht eh bis 21. Juni.
So ist es.
Mhm. Und welches Jahr? Achso, haben wir schon gesagt, 21.
Ich glaube.
Ja. Haben wir ein Motto?
Open up.
Wunderbar, gut aufgepasst.
Alkis, wie geht's dir?
Ich habe ein bisschen irgendwie den Flashback von 2015.
Es war uranstrengend, gell?
Ja, also, wie soll ich sagen? Ich war in Wien damals und das normale Leben war ganz normal. Also ich hatte nicht diese Auszeit für Song Contest, um es zu genießen. Und ich finde das Ganze ein bisschen überwältigend, was da abgelaufen ist.
Ich habe dich vermisst, diese zwei Wochen. Normalerweise stehen wir dann morgens gemeinsam auf. Ich frühstücke, ich bereite das Frühstück vor, du ja nie. Ja, da bist du. Ich wasche ab. Ja.
Nein, das machen wir schon gemeinsam. Also, alles.
Aber ich habe dich vermisst.
Also, ja.
Wir
aber
waren
ich muss jetzt aber wirklich unseren gemeinsamen Freund Monty zitieren. There's too much bloody Eurovision with no bloody Eurovision on. Es waren jeden Abend irgendwelche Shows. Es hat mich schon ein bisschen an vor Ort erinnert, wo jeden Abend irgendwelche Partys stattfinden.
So anstrengend. Eurovision Home Concerts, Eurovision Again, was ich jetzt wirklich liebe. Also der letzte 1974 war großartig. Aber es ist wirklich anstrengend. Du bist ständig irgendwie beschäftigt mit
Eurovision. Allein am Donnerstag waren 16 Shows, 16 nationale Shows. Ich meine, gibt's das auch?
Ja, und jetzt Shine a Light war ja doch unser. Also ich habe die anderen Sachen kurz reingeschnuppert, beziehungsweise in die TV-Tek mal so nachgeschaut, wie war das. Ich war der EBU treu und blieb bei Europe Shine a Light.
Ebenso. Und ich habe mir vorher eben die ORF Austrias Eurovision Stars angeschaut. Getty kam nicht vor.
Ja.
Also sie wurde nicht als...
Das vergessen sie immer wieder.
Schatz.
Ja. Aber da ich fand es eine nette Sendung.
Es war süß.
Ja.
Es war sehr, sehr entzückend.
Und also ich fand Europe Shine a Light gut. Es kann ja gar nicht so gut wie der echte Eurovision Song Contest sein. Aber. Und soll es auch gar nicht sein. Es sollte eine Sendung sein, die Trost spendet und sagt, es gibt kein Eurovision.
Es gab Denkens, Erinnerung wird sich ewig an diesen wunderbaren Auftritt von Maria Serifovic halten, weil das war so rührend, das war so schön.
Also Maria Serifovic in den leeren Straßen Belgrads und Gali Adari in den leeren Straßen Jerusalems.
Das netter, ganz allein auf diesem Bett mit dieser Spieluhr und dieses zarte, verletzliche,
es Diodato war so schön. Ganz alleine in der Arena de Verona, es war sensationell. Schaut euch übrigens von seinem Auftritt in der Arena de Verona unbedingt die Gesamtfassung an, auf der Eurovision YouTube-Channel, es ist sensationell.
Also sehr, sehr versöhnlich war das Ganze.
Ja, und parallel dazu hat das Privatfernsehen gemeint, sie müssen jetzt einen eigenen Free ESC machen.
Also dem Bundesvisions... Contest.
Also ich weiß nicht, was soll eigentlich free sein an einem free ESC oder was, andersrum gefragt, was soll eigentlich an einem echten ESC unfree sein, dass man ihn so nennt?
Das strenge Regelwerk der EBU.
Ja, bitte, das ist ja lächerlich. Also eine 40-minütige Symphonie kann ich ja dort auch nicht aufführen, oder?
Sie haben es nicht versucht.
Ich meine, es interessiert eh nur die deutschsprachigen Länder, weil den Rest Europas geht diese free ESC eh am allerwertesten vorbei.
Aber es waren noch internationale Stars dabei.
Ja, Nico Santos aus Spanien.
Ilse de Lange.
Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht.
Irgendwie wird die gerade ziemlich gehypt von den Privatsendern.
Ja, sie ist wobei, auch
bei diesem Vox dabei.
Ja, der neue Single von ihr gefällt mir eh gut. Aber ja, was soll's. Ich finde, wenn die wirklich im Privatfernsehen jetzt mit einer zeitgleichen Konkurrenz beginnen würden, gegen den Eurovision Song Contest, dann wäre ich sauer und das würde ich der Conchita auch ewig übel nehmen.
Ja.
Muss ich ehrlich sein.
Schauen wir mal, ob sie überhaupt dabei ist. Also sie hat ja auch nicht irgendwie passend gewirkt dafür.
Die ARD-Show habe ich nicht gesehen.
Mhm. Du?
Ich auch nicht, nein. Dann können wir gar nicht viel davon verlieren. Dann werden unsere ESC-Schnack-Kollegen und unsere ESC-Greenroom-Kollegen dazu sprechen, würde ich vorschlagen. Was ich mir allerdings ein bisschen reingeschnuppert hatte, war die BBC-Sendung, die besten Eurovision Song Contest-Songs aller Zeiten kürten. Wer hat gewonnen?
Waterloo.
Natürlich. Ja. Aber wer wurde Zweiter?
Ich weiß es eh. Rise Like a Phoenix, Conchita.
Ja, genau. Fand ich schon schön. Ja. Ist dir übrigens etwas aufgefallen, wenn wir wieder zurückkehren zu Europe Shine the Light, da wollte ich noch etwas sagen. Ich fand nur die Präsentation der 41 Songs, dass man die nicht in voller Länge spielen kann. 41 Songs, ja. Drei Minuten ist logisch. Ja. Aber man hätte irgendwie sie vielleicht extra für die Sendung bitten müssen, eine Version zu singen oder so. Ich fand diese Einspieler mit Video, die wir eh schon zu 100.000 Mal gesehen haben, das fand ich ein bisschen lieblos.
Wobei, wir sind vielleicht auch nicht die Zielgruppe dafür.
Ja. Aber sie haben da alle dieselbe Botschaft gehabt. Und der Einzige, der wirklich wieder mal aufgefallen ist, mit einer unglaublich kreativen Lösung, war unser Isländer, oder?
Das ist richtig.
Der Dali Freire mit seiner, wo sich selber sozusagen im Chor hat, das war ja doch
sensationell. Das war sehr süß, sehr entzückend. Ja, da läuft was.
Und ist dir was aufgefallen beim Schluss, bei diesem Gänsehautmoment, wo sie alle Love Shine a Light gesungen haben?
Es hat sich herauskristallisiert, wer live singen kann und wer nicht.
Das stimmt. Für manche Stimmlagen ist das natürlich auch blöd. Man muss man ja gestehen, ja. Oder? Manche können und manche haben halt eine andere Stimme, oder?
Ja. Aber ja, es waren eh alle da, oder?
Ich fand den Ben Dolly so schrecklich in diesem Love Shine a Light.
Sag das nicht so.
Nein, ich fand den auch live furchtbar. Aber gut. Ich glaube mittlerweile nicht mehr in Top 10, aber vielleicht würde ich mich...
Mit dem nächsten Lied.
Mit dem nächsten. Die Deutschen haben ihn noch nicht bestätigt. Alle sind jetzt schon bestätigt, die intern ausgesucht worden. Ich finde, der NDR könnte denen jetzt schon mal sagen, komm Ben, wir wollen dich wieder. Oder?
Marco, es ist der NDR. Ja. Die werden wahrscheinlich noch immer versuchen, Xavier Naidoo zu kriegen.
Und die müssen jetzt sehr viel Geld sparen, habe ich gelesen.
War die so teuer, die Show?
Aber ist denn noch was anderes aufgefallen bei Love Shine a Light?
Nein, außer dass Katrina ganz süß war am Schluss.
Ja, aber es waren nur 40 Teilnehmer von diesjährigen Eurovision Song Contest.
Du hast echt mitgezählt?
Nein, ich habe mir nachher eingelesen. Mir fiel es natürlich auch nicht sofort auf. Aber die Belgier waren nicht dabei, Huwe Fonnek.
Wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil ich das Gesicht von der Sängerin nicht so präsent habe.
Also der Mastermind, ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht parat, der hat in einem Interview gemeint, er fühle den Song nicht und hätte deswegen aus künstlerischen Gründen kein Interesse gehabt, diesen Song zu singen.
Ja, whatever.
Ich finde das jetzt eigentlich schon blöd, oder? Ja, da geht doch um den Eurovision Spirit, oder?
Wir reden drüber, auch schlechte Presse ist gute Presse.
Aber eines muss ich schon als Fazit festhalten. Der Eurovision Song Contest mag wegen dem Coronavirus abgesagt sein, aber der Eurovision Spirit, der war nie abgesagt und der war schon sehr präsent. Und ich habe Twitter an diesem Abend unfassbar genossen. Und ich habe bis zum Schluss, bis glaube ich 4 Uhr morgens, weil ich habe mir den Eurovision Song Contest 2010 dann am ARD noch angeschaut.
Wow.
Und, ja. Und natürlich die Erinnerungen, weil unser erster gemeinsamer
Einsatz. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig.
Wenn dieser Moment, wo ich den Moderator sehe, wie die DVDs wegschmeißt und ich weiß, da war er gerade neben mir. Und man sieht mich immer noch nach Herr Björk als Isländer, als Getarnter.
Genau. Man sah dich aber auch zum Beispiel bei der BBC.
Echt?
Ja, und in der ARD hat man uns auch gesehen.
Ach, nach Conchitas Auftritt. Ja. Ja.
Und natürlich auch im ORF.
Ich glaube, die Bilder für die Ewigkeit.
Stimmt.
Naja, auf jeden Fall, apropos Huwe Fonnek, um darauf zurückzukommen.
Ja.
Wir können jetzt schon sauer sein darüber, dass sie sich weigern, Love Shine a Light zu singen. Aber die neuen Remixes von Release Me, die sind schon fucking gut.
Oh.
Es ist Remix-Time, oder? So wie immer in dieser Zeit.
Wir müssen ja was zu tanzen haben.
Genau.
Der Sommer kommt. Wir werden hoffentlich draußen tanzen können.
Also wenn ich nur die empfehlen darf, Release Me von Hobophonic, hast du schon gehört?
Nein.
Hör mal rein. Dann, ich meine, ich liebe die ja sowieso schon. Eine meiner Lieblings-Electro-Indie-Bands aus Großbritannien, Hot Chip, die haben tatsächlich da this Think About Things. Geremixed. Sensationeller Remix. Und der Klaas hat Norwegen auch ganz schön remixed, finde ich.
Norwegen.
Ja.
Attention.
Genau.
Okay.
Genau. Und dann hat die Dunja ja in unserer letzten Sendung ihren Punktestand durchgegeben. Und die Dunja hat auf einem Radiosender etwas Schönes gemacht.
Sie ist ja, sie macht ja Radio Positiv und sie hat eine Serie zur Geschichte des ESCs gemacht.
Genau, zwei Episoden, die verlinken wir in den Shownotes. Hört euch das an, es ist es wert, angehört zu werden. If I were sorry, das Merci Chérie Erratum. Alkis, wir haben etwas vergessen.
Wir haben bei der letzten Sendung, die eh schon sehr, sehr lang war, etwas vergessen. Nämlich die Wertung von Peter Kraus einzuspielen.
Einen so wichtigen Kommunalpolitiker Wiens kann man doch nicht einfach ignorieren.
Sorry, Peter.
Es war so, er hat mir eine WhatsApp geschickt mit, er hat schriftlich ein großes Screenshot von seinem Scoreboard gemacht und drunter war dann die Audiodatei und ich habe so auf dieses Scoreboard geschaut, dass ich die Audiodatei übersehen habe.
Du warst fasziniert.
Hören wir uns jetzt nachträglich an?
Ja, ja.
Meine Punkte gehen an Norwegen 1 Punkt, Italien 2 Punkte, Spanien 3 Punkte, Israel 4 Punkte, mein diesjähriges Guilty Pleasure Aserbaidschan 5 Punkte, die Niederlande 6 Punkte, Bulgarien 7 Punkte und meine persönlichen Top 3 dieses Jahr, Malta mit 8 Punkten, Litauen mit 10 Punkten und, weil es das Schönste ist, was in diesem Kack 2020 passiert ist, Island mit 12 Punkten.
Ja, der Punkt genau unsere Wertung auch, die Gesamtwertung quasi erreicht.
Die Top 3 zumindest.
Also die Top 3. Und falls ihr euch fragt, natürlich war seine Punkte waren schon in der Wertung drin, nämlich schriftlich waren sie ja da. Nur eben die Aufnahme fehlte.
Genau, und ich habe noch eine Erratung.
Ach.
Alkis, ich habe etwas gesagt in der letzten Sendung und niemand hat mich kritisiert, außer ich mich selbst.
Es war ja auch niemand da außer mir.
Und als ich es sagte, wusste ich, kennst du das, wenn du etwas sagst und in dem Moment weißt du schon, dass du eigentlich einen Blödsinn verzapfst.
Normalerweise stoppen wir da die Aufnahme und beginnen von neuem.
Und ich habe weitergemacht. Es ging um Kleopatra, den aserbaidschanischen Beitrag. Ich habe gesagt, ich sehe die Inszenierung vor mir, da kann gar nicht genug sein, das kann nur so bombastisch sein und man sollte hinten auf der LED-Wand irgendwie Tausende von Sklaven sehen und Pyramiden bauen und so weiter.
Nein, das war doch viel später.
Der Historiker in mir war entsetzt, dass ich das sage, mit welchen Klischeebildern ich eigentlich gearbeitet habe. Deswegen sei hier festgehalten, weil ich liebe Antike, ich liebe Geschichte und ich hasse Klischees. Deswegen muss ich das natürlich klarstellen. Die Zeit, der Zeitabstand zwischen Pyramidenbau, also nehmen wir die Pyramide von Cheops in Gizeh und Kleopatra, dieser zeitliche Abstand ist länger als der Abstand zwischen Kleopatra und uns heute.
Das kommt ungefähr hin.
Also die Pyramiden, also die Zeit zwischen Pyramidenbau und Kleopatra ist ungefähr 2500 Jahre und die Zeit zwischen Kleopatra und uns rund 2000 Jahre. Und die Pyramiden wurden auch nicht von Sklaven erbaut, sondern das war ein Dienst der Ägypter an ihren Gott und ihren Pharao.
Das war schön.
Habe ich das jetzt gut gemacht oder völlig uninteressant für Merci Chérie?
Schau, also beim Song Contest nicht mit Klischees arbeiten, das wird, glaube ich, dem Song Contest einfach, das wird er nie schaffen.
Wahrscheinlich hätten diese Pyramiden und die Sklaven sogar zu dem Song gepasst.
Da haben ja auch Mumien reingepasst. Entschuldigung. Marco, wir haben einen Gast.
Wir haben den vergangenen und doch nicht ganz und zukünftigen Vertreter Österreichs des Eurovision Song Contest 2020 und 2021 bei uns, Vincent Bueno. Hallo.
Hallo, meine Lieben, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, es ist Montag, Normalerweise wärst du jetzt 2 Tage nach dem Finale. Stattdessen sitzen wir jetzt in Wien in deinem Studio, vis-à-vis der Stadthalle, wo mal ein Song Contest war.
Oh, Mann. Mhm.
Wo du ihn vielleicht wieder hin hättest bringen können.
Okay, danke, mein Lieber. Pressure. Danke für die Hosen. Danke.
Genau. Nein, aber hast du dir die Sendung Love Shine, nein, nicht Love Shine Alive, Europe Shine Alive angesehen?
Habe ich mir angesehen, auf jeden Fall. Und habe es einfach so genossen. Und das ist mir noch einmal hochgekommen, weil ich habe ja für mich ja schon ab dem Zeitpunkt, wie es hieß, okay, der Eurovision Song Contest ist jetzt abgesagt, musste ich für mich emotional auch abschließen, weil es hat auch wehgetan natürlich. Ja. Aber ich habe mir dann die Sendung angeschaut und wow, diese Connection und diese Oneness, die wir haben in der Musikszene, speziell bei Eurovision, ist einmalig. Und ich wünschte mir, wir hätten das in der Politik genauso.
Also ein ganz spezieller Spirit.
Ja, so ein schöner Spirit und so viel Liebe. Und genau das erinnert mich einfach an die Zeit an Kiew, wo ich damals bei Nathan Trent als Backgroundsänger gesungen habe. Das ist einfach ein Contest. Es gibt Gewinner, natürlich auch Verlierer. Aber am Ende des Tages ist es ein wundervolles Fest an Musik, guter Musik und eine Vereinigung Europas eigentlich, ja.
Und war es ein angemessener Ersatz für den Original-Contest? Ich meine, das kann er ja eigentlich gar nicht sein, ne? Aber eine Trostsendung war es. Ne?
Es war eine schöne Trostsendung. Man kann es natürlich nicht vergleichen, aber ja, ich glaube Eurovision, die EBU, die ganze Organisation, die haben das einfach so gut gemacht. Die haben das sehr, sehr gut über die Bühne gebracht. Nick in Tutorials hat auch eine super Job hingelegt und Anne Knoll, ihr alle. Ja.
Sag, genau vor 2 Monaten, also heute Montag, 18.05.,
ja.
Vor 2 Monaten wurde der Song Contest abgesagt. Wie hast du davon erfahren? Hast du das vorher schon gewusst, dass es passieren wird? Wurdet ihr vorher informiert oder habt ihr das als Artists auch erst aus der Presse erfahren?
Naja, also 2 Wochen davor, vor der Absage, gab es ja dann Lockdown. Es war ja dann schon so, dass wir als Künstler auch, ich hatte ja gerade einen Job im Metropoltheater und auch mit Andy Lee Lang, einfach so große Künstler wie er, haben einfach den Anruf bekommen, okay, wir dürfen nicht mehr auftreten. 2 Wochen später kam die Absage des Eurovision Song Contests. Für mich war es einfach so, ja, okay, es wäre ein Wunder gewesen, wenn der noch wirklich passiert wäre. Also ich bin schon ein bisschen davon ausgegangen, dass es quasi in die Hose geht.
Aber man hätte ja auch zum Beispiel in verschiedenen Ländern schalten können, zu leeren Bühnen oder so. Hattest du irgendwie so den Wunsch oder dass man irgendwie oder einen Videocontest macht oder so? Oder findest du schon, dass es eine angemessene und richtige Entscheidung war, ihn einfach komplett abzusagen?
Das war die richtige Entscheidung auf jeden Fall, weil alles andere, man hätte wirklich nicht so performen können, wie man es geplant hätte. Und Eurovision ist nun mal, alle sind zusammen wie eine Riesenfamilie, ob man gegeneinander ist oder füreinander ist, man ist da zusammen mit all diesen Ländern und man feiert Musik und es ist einfach ein Battle von all diesen wundervollen Artists, Songwriter, Produzenten, und wenn das nicht wirklich so stattfindet, wie es eigentlich immer stattfindet, dann lieber nicht.
Also da bist du ja das, was wir eigentlich immer sagen. Wir sagen immer, the spirit von Eurovision ist, dass ein Song, der gewinnt, entscheidet, in welche Stadt man sich trifft. Und man muss sich alle, die ganze Welt oder die Eurovision-Welt trifft sich dann dort vor Ort und feiert miteinander. Und ich fände, wenn das nicht dabei wäre, würde einfach ein wichtiger Aspekt fehlen.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig.
Jetzt war es aber so, dass du nicht nur erfahren hast, dass der Eurovision Song Contest abgesagt wird, sondern du hast ein paar Tage später auch noch erfahren, dass dein Song nicht mehr an den Start gehen darf 2021. Mm. Wie hast du darauf reagiert? Hast du gedacht, why? Ich meine, ich habe jetzt einen tollen Song. Oder hast du die Entscheidung auch richtig gefunden? Wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube, ich war sehr offen, weil ich war offen für alles. Ich war sogar offen dafür, dass der ORF sagt, ja, okay, neues Jahr, neuer Artist. Mhm. Das hätten sie ruhig machen können. Mhm. Ich habe kein Recht auf ein neues Ding, obwohl viele sagen, ja, okay, es wäre nur fair gewesen, aber in dem Showgeschäft ist nichts fair. Also wenn wir ehrlich sind. Oder darum bedanke ich mich. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich es wieder bin quasi. Und wie habe ich reagiert? Also ich habe nur gesagt, ja, das stimmt. Es stimmt schon die Entscheidung, weil ein Jahr, also nach ein paar Monaten verpufft eigentlich zur heutigen Zeit die Magie eines Songs. Deswegen bin ich auch gerade dabei, eine neue EP zu releasen. Also das kommt dann Anfang Juni raus. Und ja, und the rest is history. Also ich finde, wenn mich wer fragt, ob ich jetzt schon dran arbeite, also wenn ihr mich fragt, ja, ich hab die Frage schon mal
vorabgenommen. Partizipierst. Nein, bevor wir über den neuen Song sprechen, mein Lieber, hören wir uns jetzt noch einmal live an, weil wir wollen uns jetzt noch gebührend von deinem Song verabschieden. Ja. Also jetzt für euch, Vincent Bueno mit Alive.
Yeah. Jetzt haben wir ja den Song gehört, aber ehrlich, wie hättet ihr das auf der Bühne umgesetzt, du und das Team? Gibt's dann schon? Erzähl uns was.
Ja.
Weil wir waren so gespannt, wie das laufen wird.
Darfst du?
Meine Lieben, ich darf natürlich jetzt, das darf ich alles sagen. Ich muss aber euch ehrlich auch sagen, dass ich bin sehr froh darüber und sehr erleichtert, dass ich ihn jetzt auch nicht mehr live singen muss, weil ich bin, glaube ich, wirklich an meine Grenzen gekommen. Also ich habe eine Nummer geschrieben, die sehr athletisch ist, sehr jung, frisch ist und live zu das Singen so auf ganz easy war die Nummer überhaupt nicht. Also ich habe eine sehr hohe Nummer für mich geschrieben und was wir eigentlich vorhatten war, ich habe ja auch mit dem Marvin Dietmann gearbeitet und auch Applaus für ihn, er hat eine sehr, sehr gute Arbeit.
Also Marvin Dietmann, nur für die Hörerinnen, die nicht kennen, die Hörer, ist der Choreograf des ORF, beziehungsweise der Stage, wie sagt man?
Stage Director von Eurovision.
Einer
der Stage Director und er hat mit mehreren Ländern auch zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Zypern und bei mir, er wollte unbedingt, dass ich erst beim zweiten Refrain, dass die Tänzer erst da reinkommen. Ich so, nein, mein Lieber, ich fühle mich so nackt auf der Bühne. Nein, es muss ja von Anfang an irgendwie wie eine Mannschaft, ja. Aber ich habe ihm vertraut. Er hat gesagt, nein, die Bühne ist so cool. Also es geht wirklich. Ja, ich bin ein Performer. Ich weiß, was ich live machen will. Aber man muss angeblich viel kleiner denken, weil du bist für das Wichtigste ist, wie du am Bildschirm rüberkommst und nicht live quasi, ja. Mhm. Aber da bin ich dann vollkommen bei ihm gewesen, ich habe ihn vertraut und wir hätten ab dem zweiten Vers, hätte ich erst angefangen, mich richtig zu bewegen. Ich wäre gegen den Song gegangen, auch wenn der Beat gekommen wäre, hätte ich mich nicht wirklich bewegt, obwohl das ist so, geht voll gegen meine Natur, gell?
Und aber genau das macht vielleicht Spannung aus.
Ja, ne? Ja, genau richtig. Ich war baff. Ich habe mir gedacht, oh, crazy. Das ist eine gute Idee gewesen von ihm, ja. Und dann beim zweiten Refrain wären wir dann richtig abgegangen. Die Choreo war sehr schwer. Das war, also Shoutout zu The Unity Dance. Das ist das Tanzstudio meines Cousins, Patrick, der heute Geburtstag hat.
Happy Birthday, Patrick.
Happy Birthday, mein Lieber. Und sie war sehr anspruchsvoll, aber er hatte einen, wie nennt man diesen, einen Signature Move, Alive, ja. Und ich hätte ihn so gerne auch im Video gehabt. Und das ist jetzt, glaube ich, da kann ich euch auch ein bisschen was verraten. Ich wollte im Video eigentlich eine Choreo haben, eigentlich dieselbe Choreo, die ich gemacht hätte. Ja. Und da gab es halt dann intern irgendwie so Diskussionen, lieber nicht, lieber weniger und dann mehr geben, was ich vollkommen verstehe.
Also es wäre noch viel mehr als das Video gewesen.
Ja, ja.
Wow.
Weil das Video, ja. Da habe ich mich ja nur bewegt. Das ist ja nur so irgendwie gewesen.
Also für mich hast du dich nicht nur bewegt, nein, aber
lieber,
wenn du das so siehst.
Nein, lieber. Nein, schau mal, wenn man die Isländer anschaut zum Beispiel, die haben sich wie eine Mannschaft bewegt. Und das fand ich sehr cool. Und das hat einfach ausgeschaut, Hand und Fuß. Das hat einfach Hand und Fuß gehabt. Und
Sie haben eine Marke entwickelt, oder?
Bitte?
Sie haben eine Marke entwickelt.
Ja, genau. Und ich will unsere Performance überhaupt nicht kritisieren. Unser Video, wir haben das Beste gemacht. Und hey, auch Applaus an alle Unterstützer, die einfach freiwillig gekommen sind. Alle jungen Unterstützer, die dort waren. Ich hatte 40 Leute, die einfach mit mir in der Kälte, das war so ein abgefucktes Warehouse, ja, so kalt, wann war das denn? Es war ja
Februar.
Im Februar und es war so kalt, ja. Die mit mir mitgelitten, alle gratis gemacht Und dann habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, kommt mit mir zum Mackie. Danach kommen wir. Ja, also es war, ich wollte eigentlich eine Choreo machen, aber haben wir dann nicht gemacht. Und schade, dass ich nicht zeigen konnte, wie ich mich tatsächlich bewege.
Na, vielleicht kannst du es ja mal zeigen, bei einer anderen Gelegenheit. Vielleicht.
Ja, ich habe jetzt bald eine, also
im Euroclub 2021 in Rotterdam, da wirst du ja nicht nur einen Song singen, sondern zwei oder drei.
Ja, weißt du was, wenn wir darüber reden, ich bin gerade auch so ein bisschen zwiegespalten von was ich glauben soll, was jetzt gerade abgeht, nämlich, ne? Also jetzt gerade, wir sind 18. Mai und es lockert sich alles irgendwie erst langsam wieder auf. Und wir durften wirklich nicht auftreten. Und es hieß fast bis September, dass wir vielleicht nicht auftreten können. Also ich bin schon sehr traumatisiert, was jetzt eigentlich diese Sache angeht. Und ich wenn ich in diese Gedanken gehe, okay, nächstes Jahr und so, denke ich mir, wow, wie schön sind diese Gedanken. Es ist fast wie ein Traum, wenn man sich denkt, was jetzt so in der Welt passiert ist. Mhm. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, absolut. Aber wenn wir vielleicht ganz kurz, wenn wir schon drüber reden, wie stark hat die Krise jetzt auch auf dich Einfluss gehabt? Du musst ja auch jetzt Einbußen haben. Du hast keine Auftritte, du hast die Fernsehshows nicht, du hast die Möglichkeit nicht, um was ein Künstler ja braucht, das Publikum. Und das sind die Einnahmen, oder?
Vollkommen richtig. Und ich habe vor dem Release hatte ich eigentlich ein Segen, ja. Ich hatte dann den Anruf von der Agentur Wirtz. Die haben mich gefragt, ob ich ein Commercial machen will für Spar. Und die habe ich dann auch gemacht. Und das hat mir echt den Arsch gerettet. Und viele, viele andere interne Produktionen. Also ich mache ja auch Musik für andere Künstler. Und ich habe wirklich, ich muss ehrlich sagen, in dieser Pandemie habe ich Glück und kann meine Familie ganz entspannt noch ernähren. Also ich finde es aber trotzdem schockierend, dass ich meine Kollegen sehe, die eigentlich voll gebucht sind. Das Crazy ist jetzt einfach, dass wir alle gleich sind. Ob du gut gebucht warst oder schlecht gebucht, wir sind alle im selben Topf.
Alle auf Null.
Ja.
Ja, und verhungern dort bei uns keiner. Also der Alkes kann sehr gut kochen, ich auch. Also sollte es soweit kommen, dann kochen wir für euch.
Ja, mein Lieber, ich kann eigentlich auch sehr gut kochen.
Das glaube ich.
Ja?
Nächste Frage ist natürlich jetzt der Blick in die Zukunft, weil wir natürlich schon neugierig sind. Wie geht man das grundsätzlich an? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du jetzt schon weißt, welchen Song du 2021 in Rotterdam performen wirst. Mm-mm. Wobei, könnte auch sein, dass du schon ahnst. Ja?
Ich ahne eine Richtung. Ich ahne eine Richtung. Ich meine, meine Vision, die ich vielleicht jetzt noch so vor mir sehe, ist... viele reden gerade auf mich ein, bitte mach keine Ballade, bitte mach keine Ballade. ich denke mir nur, warum nicht? Ne? Also die Leute kennen jetzt schon Alive von mir. Es wäre eine sehr, sehr glückliche Nummer gewesen auf der Bühne. Super happy peppy und natürlich auch mit Message. Das Ding ist, ich habe auch gelernt. Das war auch wirklich ein Lernprozess jetzt. Weil wir haben ja alle nicht gewusst, was machen die anderen. Und es ist immer, was sind die Waffen der anderen natürlich so. Und das ist alles auch jetzt alle wir, die jetzt wieder für nächstes Jahr antreten, können sich irgendwie reinfühlen, was unsere Spannung ist für nächstes Jahr.
Sie haben jetzt alle ein Jahr Zeit, den Knüller-Song sozusagen zu machen.
Ich glaube, die Taktik von jedem ist, sie produzieren 5 geile Songs. Ja?
Ich glaube, das mit der Ballade war eine Finte.
mein Lieber, jeder produziert 5 geile Songs, ja, und wartet, bis jeder released, ja, und will immer ganz am Schluss releasen und dann. Hast du, ja, ich glaube,
Anfang März ist die Deadline, also spätestens dann muss es raus.
Ja, mein Lieber.
Ja. Und bis dahin habt ihr ja noch ganz viel Zeit, etwas zu entwickeln.
Ja.
Ich würde jetzt gern aber mal den Blick zurückwerfen. Ja. Du hast es ja schon angedeutet, dass du eben mit Nathan Trent in Kiew warst. Wie war denn das?
Wow, diese Erfahrung. Zuerst hat er mich gefragt, die ganze Geschichte ist fing so an. Nathan Trent, den kenne ich seit, glaube ich, 4 oder 5, ja, so seit 4 Jahren. Und wir er wäre mein Double gewesen für Musical Rocks. Musical Rocks ist eine Tour, die stattfand, und wäre ich krank gewesen, wäre er eingesprungen für mich. Ja? Und er hat gesagt, bitte werd nicht krank, es ist so schwer, was du da machst auf der Bühne, bitte, bitte werd nicht krank. Und ich war aber, und dann sind wir mal essen gegangen nach der Probe, und dann sagte er mir, ja, ich mache auch Musik. Ich so, wie, du machst Musik? Ich habe schon, allein nur von seiner Appearance habe ich gedacht, okay, so ein Milchbubi, was macht der für Musik? Ich kann das sagen, weil wir gute Freunde sind. Und dann hör ich rein, und nach 3 Sekunden, er drückt auf Play, nach 3 Sekunden mache ich den und sage, das bist doch nicht du, oder? Und er so, er hat voll gelacht. Also er hat, ich liebe deine Reaktion, mein Lieber. Ich so, nein, das bist doch nicht du, oder? Du verarschst mich gerade. Also nein, das bin ich. Und dann ab dem Zeitpunkt hat es bei uns Klick gemacht, weil ich respektiere diesen Jungen musikalisch so dermaßen. Er ist ein, für mich, auch wenn ich älter bin, ist er eigentlich einer meiner Idole hier in Österreich. Er macht seine Sache richtig. Und dann habe ich seine Single geshared, seine erste Single, Like It Is, glaube ich, hieß sie. Und wie ich sie auf meiner Facebook-Wall geshared habe, gab es nur einen einzigen Kommentar. Und der war von Ewart Forcher. Ewart Forcher, wow, wer ist das? Und dann kam schon die Connection. Und dann hat er mich gefragt, du, kannst du dir überhaupt vorstellen, mitzufahren? Und ich so, hat mir ein bisschen wehgetan. Ist immer ein bisschen so, oh. Ich habe mir gedacht, wow, ich versuche schon so lange irgendwie. Und jetzt ist es er. Habe dann einfach gesagt, ja, wow, okay, du musst jetzt dein Ego wegstecken. Es ist ja auch schön, im Hintergrund singen zu können und einmal zu erleben, wie das ist. Plus, wir brauchen immer Jobs als Sänger. Ja? Das war ein guter Job. Ja? Und dann bin ich mitgeflogen. Und es hat einfach bei uns, das war so ein schönes Erlebnis. Der Nash und ich, Nathan Trent und ich, Nash ist ja sein Spitzname. Wenn wir zwei, wenn du uns in einem Raum reinsteckst, dann ist das einfach nur, weil wir beide wollen uns immer toppen, wer quasi blöder ist, ja. Und es wird immer getoppt, es wird immer getoppt, und ja, und die Leute um uns haben einfach eine Comedy-Show, und es war super cool. Und dann zu sehen, ich war auch sehr glücklich darüber, dass ich nicht der bin, der vorne steht, weil ich habe diesen Stress, habe ich gefühlt, von Nathan Trent. Und deswegen war ich auch in den Vorbereitungen so, hatte echt auch Schweißausbrüche in der Nacht ab und zu, wo ich gesagt habe, hey, es ist nur ein Auftritt, natürlich, okay, Millionen von Leuten, aber also Eurovision, ich habe das immer gesagt, Eurovision ist ein super Mentaltraining. Mhm. Es ist ein super Mentaltraining für dich als Person.
Und quasi dort zu sein, war auch für dich ein persönliches Training, hat dich auch bestärkt in dem Vorhaben, dann hinzufahren?
Ich glaube, für uns österreichische Acts ist der Eurovision Song Contest, es ist nun mal die größte Plattform der Welt, also jetzt, was Song Contest anbelangt, also es ist
die größte Musikshow der Welt.
Es ist die größte Musikshow der Welt. Qualitativ hochwertig, ob man jetzt ein Liebling ist oder kein Liebling ist. Ich finde allein, dass man irgendwie in Erwägung kommt, dorthin zu fahren oder irgendwie ausgewählt wird oder gefragt wird, das ist schon mal die ärgste Ehre als österreichischer Musiker. Und also ab dem Zeitpunkt, als ich das erlebt habe, habe ich mir gedacht, wow, es wäre mal cool, wirklich vorne zu stehen.
Also du hast es ja dann auch versucht. Der Alkis und ich wissen das auch deshalb, weil wir ja in dieser internen ORF-Jury immer sein dürfen. Das heißt, wir kennen Songs, die sonst keiner kennt.
Yeah.
Unter anderem auch deine Einreichung zum Beispiel von 2018, als ein gewisser Cesar Sampson dann zu Recht gewann. Das kann man ja auch sagen, war ja dann auch sehr erfolgreich. Also das heißt, du hattest dann schon auch die Lust und den Ehrgeiz auch, zu sagen, ich will dahin. Und zwar jetzt als Solo-Artist, nicht als Background-Sänger, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Cesar Sampson hat sich ja dann, er war ja auch der Background-Sänger von Bulgarien, während wir in Kiew waren.
Ja, genau.
Und dann, ich glaube, er hatte schon, er war schon im Gespräch, dass er ein Demo schickt. Aber es war wirklich, ich muss auch ehrlich zugeben, es war eine sehr starke Nummer. Und ich mag den César sehr. Ist ein sehr, sehr stabiler Typ. Und ja, mein Song war, es ist einfach ein Song gewesen, den ich extra für den Eurovision Song Contest komponiert habe. Und das Ding ist einfach, ich glaube...
Aber das war Alive ja auch nicht, oder? Weil ich kann mich noch erinnern, die erste Version von Alive, die ich hörte, war noch viel länger.
Viel länger und viel urbaner. Also viel, ja. Viel. Also ich habe ein bisschen die Affinität zu ein bisschen zum Hip-Hop, ein bisschen zum R&B. Und es kann natürlich auch ein bisschen in die falsche Richtung gehen, wenn man Eurovision denkt. Weil ich glaube, es ist viel einmal das Argument, Rap ist nicht so richtig. Und ich verstehe es jetzt. Wenn ich mir den ganzen Bogen Eurovision anhöre und überhaupt die ganze Playlist, dann weiß ich, um was es geht. Ich weiß, um was es geht jetzt. Und man kann da wirklich in ganz, ganz falsche Fußstapfen reinkommen, wenn man da wirklich nicht die richtigen Karten spielt, musikalisch. Aber das war nun mal mein erster Gedanke für den Eurovision Song Contest. Und ich fand es aber schön, dass der Eberhard oder ihr alle immer so lieb wart und uns Feedback gegeben habt. Aber wir haben wirklich, also Dave und ich ja auch, Shoutouts an meinen lieben Dave, der hat wirklich mich ausgehalten in dieser stressigen Zeit. Ich muss auch wirklich sagen, ausgehalten. Ich war manchmal ein Pain in the Ass. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich auch sehr garstig zu ihm, weil wir hatten wirklich auch Diskussionen über den Bass zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen ein nerdiges Ding, was ich euch jetzt verrate. Der Bass von Alive macht sehr viel mit dem Song. Und wir haben gedacht, dieser Feedback kam noch vom Ebert vorher. Und er so, die Nummer ist schon super und fährt schon, aber es muss irgendwas Nostalgisches rein, was nicht zu Future ist. Es ist zu K-Pop-Future-mäßig. Ja? Und weil der Bass hat wirklich sehr, sehr viel ausgemacht, auch beim Refrain. Und das hat ihm immer wehgetan, dem Dave, weil er hatte die Basslinie eingespielt und die Basslinie war sehr synkopisch, war nie wirklich gerade. Für alle Leute, die das nicht verstehen, es war einfach sehr off-time. Und da hätte man... Entweder hätte man gesagt, wow, wie experimentell, oder hätte gesagt, boah, ich verstehe das überhaupt nicht, das ist ja irgendwas, ja. Und das war das Risiko, was der Eberhard gesehen hat. Und ich habe es aber auch so empfunden und war dann glücklich über alle Entscheidungen, auch mit all den Streits, die wir hatten, die wir dann eigentlich gemacht haben, ja.
Also gerade in den sozialen Medien sieht man sehr viel und hört man sehr viel positive Kommentare von der Filipino-Community. Wie wichtig ist dir das? Weil Filipinos sind fast überall, aber immer unsichtbar eigentlich.
Das stimmt.
Du bist jetzt mal Frontline.
Das stimmt.
Obwohl du ein Wiener Kind bist, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, ja, ja. Trotzdem, ich habe mich immer, und das sage ich auch ganz offen, gerade weil ich ein Kind mit Migrationshintergrund bin, ich bin es gewohnt, quasi underrated zu sein. Ich bin es gewohnt, einen gewissen Kampf zu kämpfen, um gesehen oder gehört zu werden, um auch akzeptiert zu werden in der Gesellschaft. Und wie gesagt, also to cut a long story short, also ich weiß, dass wir Filipinos sehr talentierte Menschen sind, sehr ehrgeizige Leute sind, aber wie ihr schon gesagt habt, sehr unscheinbar. Gerade weil wir, ich glaube, das hat auch sehr viel politisches Ansehen natürlich, auch wie wir als Land sind. Wir sind eine dritte Welt, also wir sind ein Armutsland quasi. Und das ist schon mal auch so ein Statement, wenn zum Beispiel, ich habe halt, ich will keinen Namen nennen, ja, ich glaube, das ist nicht gut so. Aber ich habe in den Kommentaren irgendwann einmal gehört, so, ja, die Filipinos müssen sowieso mehr arbeiten. Okay, komm, zeig uns, was du drauf hast. Und ich habe mir noch in dem Moment gedacht, wow, warum wird das so öffentlich, so schier irgendwie dargestellt, wie wir Filipinos sind? Es ist eh klar, dass wir mehr arbeiten müssen, aber es muss auch gesagt werden, und ich sage das allen meinen Filipinos hier in Österreich, wir machen einen guten Job. Weil meine Mutter Late 70s gekommen ist, die waren alle Krankenschwester und die haben das österreichische Krankenhäuser wirklich auch Leben gegeben. Das sind wirklich ganz, ganz
liebe Menschen. Die stützen das Gesundheitswesen Österreichs. Oder?
Genau.
Jetzt in der Covid-Zeit kommt man ein bisschen mehr drauf, dass die eigentlich ganz wichtig waren und ein bisschen unterbezahlt.
Du sagst es und aber ich bin froh, dass meine Mama schon in Pension ist, weil das ist jetzt nicht so schön.
Es ist ein harter Job.
Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich gebe das auch ehrlich zu, wie es nicht so gut ausgeschaut hat bei mir vor 2,5 Jahren mit der Musik, habe ich mir gedacht, wow, ich bin umgeben von Krankenpflegern, Krankenschwestern in meiner Familie. Bin ich auch einer? Ich habe mich gefragt, sollte ich das auch machen? Vielleicht bin ich so abnormal und bin immer dieser arme Künstler, der immer nur so Visionen hat. Und dann habe ich mir gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Familie anschaue, ich habe gesagt, ich mache alles für euch. Es ist mir egal. Mein Ego ist mir nicht mehr wichtig. Und ich habe gesagt, okay, alles, was ich für euch machen kann, werde ich machen. Und dann kam ein Glück nach dem anderen und ich bin hier, wo ich jetzt gerade bin.
Aber was uns aufgefallen ist, ich glaube, das war die Frage, wie es Algis auch gemeint hat, es gab wahnsinnig viele Kommentare von Filipinos aus der ganzen Welt.
Ich bin vollkommen abgeschweift, sorry.
Und die alle gesagt haben, endlich, hey Brother, es ist immer ein Brother.
Yeah.
super, dass endlich Visible und das war schon Zeit, dass wir beim Eurovision auch einmal das zeigen, dass wir es auch singen können und tolle Popkünstler sind und endlich Sichtbarkeit. Und ich habe das Gefühl, du hast vielen Leuten viel bedeutet.
Ich habe auch wirklich auch Die-Hard-Fans dazu bekommen, muss ich ehrlich sagen, von der ganzen Welt jetzt. Und ich bin so stolz auf sie und ich will sie wirklich wie Schätze behandeln, weil ich denke mir, wenn man gehört wird von so vielen, sagen wir jetzt Filipinos auf der ganzen Welt, sie sind ein sehr patriotisches Land und gerade weil jetzt auch politisch sehr viel dunkle Seiten abgehen auf den Philippinen, ist man schon froh, wenn man jemanden sieht, der in einem anderen Land irgendwie Erfolg hat. Also visible, wie ich schon gesagt habe. Ja.
Was wir auch erfahren haben, ich wusste das nicht, und der Algis hat es mir eigentlich gesagt, dass du ein Hausmann bist.
Oh ja.
Was heißt das?
Soll ich putzen bei euch,
Leute? Nein,
war das nicht gemeint.
Ich kann richtig schön putzen bei euch. Nein, ich bin ein Hausmann, ich liebe es zu kochen. Ich liebe es wirklich. Meine Entspannung finde ich, wenn ich, okay, jetzt kommt der Filipino aus mir raus, wenn ich koche und wenn ich alles picobello aufräume.
Super.
Ja, mein Lieber.
Weißt du, was super ist? Das mache ich immer. Ich tue nämlich auch gern Staubsaugen und putzen.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Und weißt du, da höre ich Podcasts.
Ich gebe dir eigentlich 5, mein Lieber. Ja? Ich schlage dir jetzt ein.
Mit 2 Meter Abstand.
Okay, wir tun so. Ja. Nein, ich auch. Ich höre gerne Podcast und Sermons, Motivationsspeeches und so. Ich mag das sehr. Ja. Das ist einfach, erfüllt die Seele. Ist geil.
Wie ist denn die Reaktion von der Eurovision-Bubble? Ich meine, da treffen ja dann wieder ganz andere Fans auf deine Arbeit, die du vielleicht vorher noch nie hattest.
Mein Lieber, ich glaube, ich ziehe diese Leute an, die das Schöne ist, man realisiert erst, wer man wirklich ist, auch von den Reaktionen der Leute. Weil es gibt so viele, ich meine, das Lustige war, wie ich mir Europe Shine Light angeschaut habe oder Vivi Jams, allein nur Vivi Jams, habt ihr das
angeschaut?
Ja. Ich fand die Kommentare bei mir urlieb. Die waren alle, hey, he's so handsome. Fand ich urlieb. Aber ich fand zum Beispiel, Fans sind auch sehr extrem. Ich meine, das sind Leute, die sagen, okay, bitte gibt's mir meinen Act. Ich will meinen Act und nichts anderes. Ist jetzt alle nur bla 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 und jetzt wird zensiert, weißt du. Aber darum denke ich mir, ich glaube, ich sage jetzt einmal, im Buffet bin ich ein Flavor, wenn Leute mich mögen, lieben sie mich, glaube ich. Und das ist, ja.
Ja. Wir hatten ja, als die Songpräsentation war, da hatten wir schon eine kurze Sendung mit dir. Aber da haben wir nur ganz kurz sprechen können, weil da hattest du natürlich Unmengen Interviews. Umso schöner, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit haben. Mhm. Und ich habe auch deine Eltern interviewt.
Ja, mein Lieber.
Und was sehr aufgefallen ist, abgesehen davon, dass sie abwechselnd Deutsch und Englisch sprechen. Das fand ich irgendwie ganz süß. So wie ich, ja. Ihr kennt das, wir sind alle trilingual bis bilingual. Ja. Ist die Religiosität sehr aufgefallen? Mhm. Es war immer so mit Gottes Hilfe und wir danken Gott und with God's help und so. Yeah. Das ist, spielt eine wichtige Rolle in deiner Familie, die Religion. Was bedeutet dir Religion?
Wow, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Okay, ich versuche es ganz authentisch zu beantworten. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, wie sehr, sehr viele Filipinos. Ja? Für mich war das wie, ja, gehen wir ein Match anschauen, wir gehen am Sonntag in die Kirche. Das war so ganz normal.
Einfach Alltag.
Ja. Wir gehen einfach sonntags in die
Kirche. Ich kenne das eh auch.
Ja. Ja. Und dann gab es dann die Jugend. In der Jugend habe ich mich, ich habe immer schon, weil ich meine, allein nur, wenn ich meine anderen Freunde anschaue, die von früher, die auch immer mit waren, ich hatte immer schon einen Drang auf der Suche nach etwas Größerem, etwas Göttlichem. Ich hatte immer schon, das ist meine Persönlichkeit, glaube ich. Ja? Nicht nur, weil meine Eltern mir das eingeredet haben oder irgendwie so. Ich bin ein Suchender. Ja? Und dann kam die Jugend, kamen auch die falschen Freunde, ja? Kamen die Drogen, bla bla bla. Und ich habe mich wirklich abgewendet von dem Ganzen. Und ich habe gesagt, ich wurde eigentlich für mich Diagnostiker, kann man das so sagen. Oder fast Athee. Ist, ja, weil ich mir gedacht habe, wie kann eine Meinung oder ein Buch oder keine Ahnung, historisch gesehen, wahr sein und alles andere ist nicht wahr, ja. Und für mich hat das eigentlich der Glaube, um es wirklich kurz auszudrücken, ich verfalle mich immer so in so vielen Geschichten, für mich hat sich der Glaube wahrlich offenbart für mich, ich bin von der katholischen Kirche ausgetreten, das muss ich auch dazu sagen, das war eine Schande für meine Mama, ja? Meine Mutter, ey, was bist du jetzt? Was für eine Sekte gehörst du jetzt an?
Ja? Also, muss ich dann gleich in eine Schublade wieder einordnen?
Ja, voll, schon wieder Box, sozusagen. Und das ist ja das, in welche Box gehörst du, in welchem Regal bist du jetzt? Mhm. Und ich so, nein, du, ich glaube immer noch an Jesus, ja, den historischen Jesus und bla bla bla, aber ich bete halt keine Statue mehr an oder irgendwas. Das Ding ist, ja, jedem das Seine. Ich habe das Gefühl, dass mir persönlich der Glaube geholfen hat in der Zeit, wo ich am meisten wirklich unten war. Und das war auf den Philippinen, wo ich dann meine Karriere drüben verfolgt habe. Und irgendwie habe ich mich dort auch nicht zu Hause gefühlt. Die Karriere ging dort auch nicht wirklich auf, wo ich gesagt habe, okay, es waren ja andere Versprechungen. Ja? Und ich glaube aber trotzdem, wenn ich tief reden darf, wenn es okay ist. Ja? Ich denke schon, dass das alles einen Sinn hatte, dass ich drüben war und meine Frau kennenlernen durfte. Mhm. Und wie das dann so war, habe ich gesagt, okay, wow, kannst du dir ein Leben vorstellen in Österreich, weil sie ist aus Seattle, Washington. Sie ist eigentlich auch eine Philippiner, dort geboren, aber auf den Philippinen im richtigen Zeitpunkt gewesen, wo sie auch nach Jobs gesucht hat. Ne? Mhm. Und wir haben uns verliebt und rest is history und jetzt sind wir wieder hier seit 7 Jahren und jetzt hat sich das alles so entwickelt. Um alles noch mal kurz zu fassen wegen dem Glauben. Also das ist ein sehr, sehr großer Teil von mir als auch Künstler, als Mensch. Und ich will niemals und niemals irgendwen das draufdreschen auf jemanden, sondern ich will einfach nur teilen, was für mich funktioniert. Und wenn jemand Inspiration in dem findet, dann schön.
Also ein sehr spiritueller Mensch.
Mhm. Ja.
Eher als ein religiöser, quasi nur, also...
Also
ein organisiert religiöser.
Ja, du magst keine Schubladen, so habe ich es verstanden.
Ich mag keine Schubladen, aber ich bin schon sehr konkret, was es angeht, an was ich glaube. Und das Ding ist einfach, ich spreche eigentlich ungern darüber, aber wenn mich Leute wirklich aus dem Herzen fragen, warum glaubst du, dann ist das ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, das...
Es gab ja auch Missverständnisse, weil du ja bei einem Marsch mitgegangen bist.
Genau, der March for Jesus, genau. Ja. Und den haben manche Leute mit dem reaktionären Marsch der für die Familie oder so
verwechselt,
wo die Stenzel mal mitläuft.
Ja, da gab es auch so Homophobie-Vorwürfe und so. Da hast du aber sehr, sehr emotional darauf reagiert.
Ja, sehr. Ja. Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr ich lebe. Mein Cousin ist homosexuell. Ich liebe alle Menschen und ich fand die Reaktion von diesem einen Typen, der sich dann eigentlich, ich sage euch dann die Geschichte, das war, fand ich so schön, weil dieser Mensch, der mich dann auf einmal gebasht hat, er hat ja versucht, mehreren Leuten auf mich mit Steinen zu werfen, wo er gesagt hat, wow, wie kann er nur sagen, dass er stolz wäre, wenn seine Töchter alle hetero sind. Und da muss ich sagen, gab es letzten Sommer einfach einen schlechten Bericht, muss ich sagen, von meiner guten Freundin in der Heute-Zeitung, weil er war gut formuliert, aber die Leute sehen ja nur die Überschrift. Aber die Überschrift ist ja auch nicht das, was ich gesagt habe. Mhm. Und das ist so schnell kommt man in diese Box rein, du Homophob. Das hat mir wehgetan. Wirklich, ich liebe Menschen. Da gibt's kein, du bist das, du bist schwarz, du bist rosa und so. Es gibt einfach nur, wow, das tut mir so weh, wenn Leute sagen, dass ich Menschen hasse, weil Homophobie ist Hass. Das bin ich überhaupt nicht. Und ich weiß jetzt aber für mich, dass ich es keinem beweisen muss. Und es ist nur schade, wenn man mich da irgendwie missversteht. Aber wenn, zum Beispiel, da gab es ja auch diesen Marsch für Jesus, aber gleichzeitig gab es da auch, glaube ich,
die Regenbogenparade.
Ja. Und hey, wenn wir uns alle nur halbwegs akzeptieren, dann gäbe es keinen Streit. Ah, ja. Ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass wir nicht in der Lage sind, oder sagen wir, wir sind nicht offen, sondern wir sind zu politisch mit was wir denken und wir egal in welcher Seite man ist, man drischt einfach drauf und man tut ja nicht das, was man eigentlich preacht. Man preacht Love, oder?
Ja.
In jeder Seite preacht man Love und jeder soll wirklich das auch tun. Das ist meine Meinung.
Jetzt haben wir den spirituellen Menschen, Vincent Buena, kennengelernt.
Halleluja!
Einer der schönsten Eurovision Songs ever, ne? Halleluja!
Yay. Nein,
was macht für dich den Eurovision Spirit aus? Das frage ich bewusst den spirituellen, Vincent. Weil da gibt es ja auch einen Spirit, der ganz viele Menschen noch bewegt und den viele Menschen auch nacheifern und da jedes Jahr auch eine Art Erleuchtung finden, wenn sie bei diesen Eurovision Family sind. Ja? Wir zwei gehören dazu, obwohl wir zwei beide, Diagnostiker ist übrigens mein Lieblingswort geworden, also obwohl wir beide auch Agnostiker sind.
Ah, dann könnt ihr das bitte weg. Diagnostik.
Nein, Agnostik.
Ich habe Agnostik gemeint.
Das ist ja lustig.
Na, aber da kommt der Philippine raus aus mir. Diagnostik. Scheiße, Geister. Wie peinlich.
Nein, das ist lustig. Nein, aber dieser Eurovision Spirit.
Diagnostiker.
Jetzt habe ich dich total aus der Bahn geworfen.
Sorry.
Das schneiden wir nicht raus. Nein. Okay, noch einmal die Frage.
Okay.
The Spirit von Eurovision. Was ist für den spirituellen Menschen Vincent Buena der Spirit von Eurovision?
Der Spirit von Eurovision ist für mich Unity, also Einheit. Es ist diese Einheit, die uns alle verbindet, wo wir alle, jetzt kommt mein Song, alle Egos vergessen, wo wir alle unsere politischen Agendas vergessen, wo wir alle eigentlich wirklich nur uns alle zelebrieren mit der Message Love und Unity and Open Up. Und diese Positivität, schade, dass wir wirklich nur ein Jahr, dass wir ein Jahr immer warten müssen, bis wir in diesen Spirit reinkommen.
Ach, wir haben das ganze Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch gemerkt, jetzt auch mit meinen neuen Fans, Eurovision-Fans, die ich bekommen habe, mit der Zeit, das ist einfach so eine massive Lawine an Bedarf von meaningful music. Also Leute sagen, wow, ich freue mich schon auf deine EP. Bitte gib uns Futter, es ist Wahnsinn. Und ich denke mir genau das, dass man ist als Künstler nicht nur diese Pop-Ikone, schaut mich an, verehrt mich, sondern es muss ja da noch was Tieferes geben, was du ihnen geben möchtest, den Menschen. Du willst sie ja berühren.
Tja, bevor du jetzt entlassen wirst, um an den Eurovision Song Contest Song 2021 weiterzuarbeiten, haben wir immer drei Standardfragen am Schluss.
Okay.
Alkis, take it away.
Welchen Song 2020 hast du denn noch am liebsten auf deiner Playlist?
Ich liebe den Song von Spanien. Ich sage das immer wieder.
Oh,
ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Es ist, das ist der einzige Song, der wirklich in meinem, weil ich mag diese R&B-Pop-Nummer. Sehr hoch.
Beschwer dich nie wieder, dass dein eigener Song zu hoch für dich ist.
Ja, er ist sehr gut, der Song.
Welche Lieblingsanekdote oder Erinnerung verbindest du mit dem Eurovision Song Contest?
Oh, okay. Keskraina.
Was?
Sorry, das war ein Insider von dem Team von Österreich, okay. Wie wir in Kiew waren. Ja. Ich meine, es ist jetzt keine berühmte Anekdote, aber wir im Team, der ORF und also viele vom ORF und wie Nathan Trent und ich immer rumgeblödelt haben, gab es diesen Insider Käsekreiner. Aber anstatt Käsekreiner haben wir immer gesagt, Keskraina, weil wir sind in Kiew, Keskraina, Melinda, Keskraina, und das ist mein Anekdote.
Ab jetzt werde ich immer, wenn ich im Würstelstadl bin, Keskraina denken.
Keskraina.
Bestell's nicht. Und dein Eurovision-Lieblingslied aller Zeiten, aller Zeiten?
Hast du eines?
Merci, Cherie.
Na gut, dann beenden wir doch auch gleich diese Episode damit, oder? Und wir sagen zu dir, Vincent, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Dankeschön, meine Lieben.
Und wir beenden dann eben mit
Merci, Cherie.
Yay.
Merci, Cherie. Die kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Alkis, was hast du mir mitgebracht? Ich habe ja schon überlegt, ich versuche ja immer zu denken, worum geht's in der Sendung, und ich glaube, es ist irgendwas mit Katrina and the Waves und Love Shine a Light.
No. 10 Jahre zurück, 2010, was war da?
Der Eurovision Song Contest in Oslo.
Und welcher war das?
Der Lena Song Contest.
Ja, da hat sie gewonnen, aber was war das für dich?
Naja, so, für uns beide eigentlich. Ja, das war der erste, wo wir gemeinsam...
Genau, und dein erster überhaupt gemeint, also ja. Vor Ort. Und wir waren an einem Nachmittag in einem Einkaufszentrum in Oslo.
Ja.
Und da haben wir dann so Auftritte gesehen von einer alten Dame.
Von älteren Damen, die Bobby Socks.
Nein, die waren schon älter, aber wir reden jetzt von einer richtig alten Dame.
Die Nora Brockstedt.
Die Nora Brockstedt, genau.
Ja, oh Gott, die war toll.
Die war toll. Ich meine, die war wie alt damals? Ende 70?
Sie wurde reingetragen.
Ja, und sie wurde quasi auch auf Händen getragen vom Publikum.
Ja.
Ja. Ihr damaliger Song, den sie ja dann auch vor Ort gesungen hat, war ja dann Voi Voi.
Ja, und ich kann mich noch so gut erinnern. Kannst du dich noch erinnern an den London Pub?
Genau, die Schwulenkneipe.
Ja, und es war schon toll. Da war so eine Jukebox, da konnte man Songs bestellen. Ich wurde ja immer geschimpft, weil ich immer Ovo je Balkan gedrückt habe. Ich mochte da. Ich tanzte gerne darauf. My guilty pleasure. Ich mag halt auch diesen ganzen Goran Bregovic-Ding und so. Aber... andere Geschichte. Aber da hat ein Norweger, den du so attraktiv gefunden hast, mit schönen roten Bart, ja, und langem, der hat Voi Voi ausgesucht von der Nora Brockstedt. Und das war für mich ein berührender Moment, weil ich kannte ja diese Eurovision-Welt so vor Ort und diese skandinavische gar nicht. Und ein ganzer Pub voller Männer singen gemeinsam Voi Voi. Das war wow. Da habe ich Gänsehaut.
In dem Lied geht es ja um ein Sami-Mädchen, das ihrem Freund quasi zuruft, hey, vergiss nicht unser Date nachher. Also hey, voi, voi, ist tatsächlich auch der erste Titel des Eurovision Song Contests auf Sami.
Okay.
Sollte er dann nochmal 20 Jahre dauern, bis wieder mal ein Titel in Sami auftaucht. Sami Ednan 1980, auch wieder Norwegen.
Schöner Song.
Ja. Aber tatsächlich war es auch hier wieder nur der Titel, der auf Sami war. Und das Lied selbst war der erste Beitrag Norwegens zum Song Contest.
Ja, das Debüt.
Genau, eingereicht unter 303 anderen Songs zum Melodie Grand Prix in Norwegen. Kam dann in die engere Auswahl von einer Jury und die haben es dann im Radio aufgenommen von Inger Jakobsen. Und Inger Jakobsen hat damals eben alle weiblichen Songs quasi aufgenommen in einem Stück. Und die hat man dann im Radio gebracht. Dann für das Finale wurde es tatsächlich dann von Nora Borgstedt aufgenommen, gewann und kam nach London.
Zu Recht.
Finde ich auch. Es ist immer noch ein sehr, sehr schöner
ich Song. Ich mag ihn gerne, ja.
Und geschrieben ist er tatsächlich von einem Amateurkomponisten. Der Georg Elgein hat nicht wirklich viel geschrieben. Er hat eigentlich nichts geschrieben sonst, was man noch so kennt.
Also ein One-Hit-Wonder.
Ein absolutes One-Hit-Wonder. Mhm. War eigentlich Sprachlehrer an einer Osloer Schule. Allerdings, die Tantiemen fließen noch immer, auch jetzt 15 Jahre nach seinem Tod. Das finde ich doch sehr erstaunlich. Hat es nochmal 69 probiert mit einer Einreichung für Melodie Grand Prix, ist dann aber auch nicht ins Finale gekommen. Ja.
Und Nora Brockstedt ist da dann ja noch einmal ein Jahr später gekommen mit Sommer in Palma.
Genau. Ja. Der wahrscheinlich auch sehr schön ist, der Sommer in Palma.
Ja. Schöner als in Oslo.
Wobei, ich mag Oslo. Wobei, komm, diese langen Nächte.
Oh, das war geil. Und diese Shrimps am Hafen. Oh, die waren lecker.
Ja?
Ja, aber teuer. Ja, Nora Brockstedt. Ja, damals lebte sie noch. 2015 gestorben.
Mhm, genau.
Ja. Vielen Dank für diese Geschichte, Alkis.
Eine kleine Erinnerung zurück.
Jetzt habe ich totalen Bock auf diesen Song. Ich glaube, den spielen wir jetzt zum Ausklang, oder?
Ich bitte doch.
Ja, aber vorher noch ein
Merci, Sherry.
Missing Link.